Es ist gar nicht selbstverständlich, dass wir vom Vater singen können. Dass der Schöpfer des Himmels und der Erde unser Vater ist. Das drückt eine ganz besondere Beziehung aus. Ein Vater ist etwas Besonderes. Jeder hat nur einen Vater. Und mit diesem Vater ist man verbunden, ob einem das gefällt oder nicht. Aber es ist ganz besonders, und nun dürfen wir den Schöpfer des Himmels und der Erde als Vater ansprechen. Das ist eine wunderbare Sache. Und Vater, dieser Begriff hat auch etwas jetzt mit dem Abschnitt zu tun, den wir miteinander betrachten. Wir sind ja immer noch mit Abraham unterwegs. Nun, seit dem letzten Sonntag ist er mittlerweile weitere 13 Jahre unterwegs. Das Kapitel 16, das war, als er gut um die 80 war, so etwa 85. Und jetzt ist er schon bereits ein Kapitel später 99 Jahre alt. Es sind also wieder 13 Jahre zwischen der Geburt von Ismael bis zu dem, was wir jetzt da dann miteinander betrachten im Kapitel 17. 13 Jahre liegen zurück und der versprochene Nachkomme ist immer noch nicht da. 24 Jahre ist nun Abraham mit Sarai unterwegs. Und dieser Nachkomme, den Gott ihm versprochen hat, ist immer noch ausstehend. 24 Jahre. Das ist für uns schon bald ein halbes Leben. Und nun offenbart sich Gott dem Abraham. Das heißt, Gott kommt zu ihm, wie auch immer. So, dass Abraham ganz klar ist, jetzt spricht Gott mit mir. Das wollen wir jetzt miteinander betrachten. Ich lese im 1. Mose Kapitel 17 aus der guten Nachricht. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm: Ich bin Gott, der Gewaltige, führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe mit dir einen Bund und mache dir die feste Zusage, ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben. Abraham warf sich vor Gott nieder und Gott sagte weiter zu ihm: Ich verbürge mich dafür, du wirst zum Vater vieler Völker werden. Deshalb sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Ich werde dich überaus fruchtbar machen. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völkern werden und sogar Könige sollen von dir abstammen. Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation. Sie ist unumstößlich für alle Zeiten. Ich bin euer Gott und werde euch das ganze Land Kanaan geben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinen Nachkommen gehören und ich werde ihr Gott sein. Und weiter sagte Gott: Mein Bund mit dir und deinem Nachkommen legt euch eine Verpflichtung auf, die ihr erfüllen müsst. In jeder kommenden Generation, jeder von euch, der männlichen Geschlechts ist, muss beschnitten werden. Ihr müsst bei allen die Vorhaut am Geschlechtsteil entfernen. Dies soll das Zeichen dafür sein, dass ich meinen Bund mit euch geschlossen habe. An jedem männlichen Neugeborenen muss am 8. Tag diese Beschneidung vollzogen werden. Das gilt auch für die Sklaven, die bei euch geboren waren, oder auch für die Fremden, die ihr gekauft habt. Auch sie müssen unbedingt beschnitten werden. Ihr alle sollt das Zeichen meines Bundes an eurem Körper tragen. Das ist eine Bestimmung für alle Zeiten, so gewiss mein Bund für alle Zeiten gilt. Wer von euch nicht beschnitten ist, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgestoßen werden, denn er hat meinen Bund gebrochen. Dann sagte Gott zu Abraham: Deine Frau Sarai sollst du von jetzt an Sarah nennen. Ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ich segne sie so, dass sie die Mutter ganzer Völker wird, sogar Könige werden von ihr abstammen. Abraham warf sich vor Gott nieder, aber er lachte in sich hinein und dachte bei sich, ich, 100 Jahre alt, da soll mir noch ein Sohn geboren werden. Und Sarah ist 90, da soll sie noch ein Kind kriegen. Und er sagte zu Gott, wenn nur Ismael am Leben bleibt, lass doch deine Zusage für ihn gelten. Aber Gott antwortete, nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Ihm und seinem Nachkommen gilt meine Zusage für alle Zeiten. Doch auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ich werde ihn segnen und fruchtbar machen und ihm sehr viele Nachkommen geben. 12 Fürsten wird er zeugen und ich lasse ihn zum Vater eines großen Volkes werden. Aber meinen Bund mache ich mit Isaak, den dir Sarah gebären wird. Nächstes Jahr, genau um diese Zeit, wird es soweit sein. Und als Gott ausgeredet hatte, fuhr er von Abraham in den Himmel empor. Noch am gleichen Tag beschnitt Abraham seinen Sohn Ismael und alle seine Sklaven, die bei ihm geboren und oder bei Fremden gekauft worden waren, genau wie Gott es angeordnet hatte. Auch Abraham selbst ließ sich beschneiden. Er war damals 99 Jahre alt und sein Sohn Ismael war 13, als er beschnitten wurde. Vater und Sohn wurden am gleichen Tag beschnitten, zusammen mit allen anderen Männern, die zu Abrahams Haushalt gehörten. Beharrlich Vertrauen. Wir sehen zuerst einmal Geduld, Geduld und nochmals Geduld. Oder der Tag wird kommen. Als zweites sehen wir, wie Glaube empfängt und Glaube, wie er sich beugt. Ich weiß, zu diesem Kapitel könnte man x Predigten halten, über das Land und über jenes und dieses, aber wir fokussieren das ein bisschen eben auf das, was Glaube heißt und was wir lernen können, was Glaube meint. Gott erschien Abraham und sagte, ich schließe mit dir einen Bund und mache dir eine feste Zusage, ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben. Jetzt haben wir doch schon mal gehört, dass Gott mit Abraham einen Bund gemacht hat. Im Kapitel 12 hat er ihm das zugesagt, im Kapitel 15 hat er den Bund gemacht. Und tatsächlich, was hier gesagt wird, ich schließe einen Bund mit dir, ist ein bisschen missverständlich übersetzt. Es heißt nämlich nicht, dieser Bund wird nicht mehr geschnitten. Vielleicht können Sie sich erinnern, als ich hier diese Stühle hatte, als er den Bund gemacht hat, muss er die Tiere teilen und einander gegenüberlegen. Und dann gab es da so einen Korridor. Durch diesen Korridor ist Gott gelaufen. Das war der Bundesschluss. Aber nun, was hier geschieht, ist, dass Gott zu Abraham kommt und sagt, nun Abraham, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo dieser Bund verwirklicht wird. Jetzt beginne ich ihn umzusetzen. Das ist auch vom Wortlaut in der hebräischen Sprache ein ganz deutlicher Unterschied. Im Kapitel 15 ist vom Bund schließen die Rede, vom Bund schneiden. Und in diesem Kapitel ist vom Bund in Gang setzen. Jetzt wird also der Bund umgesetzt. Plötzlich und unerwartet beginnt sich nun das zu verwirklichen, was Abraham lange hoffte und vielleicht auch seine Hoffnung ein Stück weit beiseite gelegt hatte. Das sehen wir ja in dem Angebot gegenüber Gott, mach's doch mit dem Ismael. Es war ihm dann in dem Moment offenbar nicht mehr so wichtig oder er hat das irgendwie nicht mehr in dieser Form erwartet. So ist es aber immer, wenn Gott handelt. Plötzlich trifft ein, was er versprochen hatte. So wie es auch mit der Wiederkunft Jesus sein wird. Ich denke auch in der Bibel, wenn wir lesen von bald, oder schnell oder wie auch immer, bin ich eigentlich der Überzeugung, dass es in den wenigsten Fällen meint, dass das zeitlich bald geschehen wird, also morgen wird es geschehen, sondern dass die Betonung vielmehr auf diesem plötzlich ist. Plötzlich wird es geschehen. Wenn Gott handelt, dann bricht das ein, auch wenn man es nicht erwartet hat, so wie hier nach 24 Jahren, dann kommt das plötzlich. Die Betonung ist, auf wenn Gott handelt, dann kommt das plötzlich. So sagt auch Jesus in Bezug auf die Wiederkunft: Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Ist ja klar, wenn ich weiß, dass ein Dieb kommt, bleibe ich wach. Darum haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Also wenn er kommt, kommt er plötzlich. Wir werden dastehen, es heißt wie ein Augenblick, dann sagen wir, jetzt ist es da. Ein Leben lang haben wir darauf gewartet und jetzt kommt das so überraschend, plötzlich bricht das hinein in unser Leben. Und so ist das auch hier geschehen. Es sieht eben oft lange so aus, als ob nichts geschehen würde. Und wichtig im Glaubensleben sind eben nicht die großen Erfolge, die wir vorweisen. Und das ist etwas, was uns in unserer schnelllebigen Zeit oft schwer fällt. In unserer Zeit muss vorgestern erledigt sein, was wir morgen wünschen. Und bitte nicht später. Darunter leidet unsere ganze Wirtschaft. Wenn jemand etwas bestellt, muss es sofort da sein. Früher hat man noch auf ein Auto ein Jahr lang gewartet und hat sich darauf gefreut und hat sich damit abgefunden. Es geht halt so lang. Heute muss das Auto vor der Türe stehen, bevor man es gekauft hat. Es muss einfach da sein. Wenn man einem Handwerker einen Auftrag bringt, dann muss der kommen. Und zwar sofort innerhalb von einer halben Stunde, sonst sind wir nicht zufrieden. Wir sind uns das gewohnt. Aber ob es uns gefällt oder nicht, Glaube hat sehr wenig mit großen Erfolgen zu tun. Glaube hat viel mehr mit Geduld zu tun. Wer dem Schöpfer vertraut, der muss begreifen, dass Gott mit anderen Zeithorizonten denkt und handelt als wir. Wer Gott vertraut, wird nicht um die Lektionen herumkommen, die ihm Geduld lernen. Die ihm dazu üben, beharrlich zu sein. Bei uns sind ja oft die großen Glaubenshelden die, die viele Wunder vorzuweisen haben und viele Erfolge. Das ist für uns der überzeugende Aspekt. Dann muss ein großer Glaube da sein. Es ist schön, wenn das Gott schenkt. Und ich bin der Letzte, der, wenn jemand Erfolg hat, im geistlichen Sinn, ihm hinterherrenne und diesen Erfolg niedermachen will, weil ich ihm dessen neidig bin und denke, das kann gar nicht sein, weil ein Gläubiger kann nicht Erfolg haben. Ich denke, es gibt immer ganz verschiedene Zeiten und die einen trifft es, dass sie das Privileg haben, dass sie jetzt auch im geistlichen Sinn sehr erfolgreich sind. Aber viel etwas anderes zeigt eigentlich, was der Glaube ist. Nämlich bevor Gott sagt, jetzt werde ich den Bund einsetzen, bemerkt er etwas ganz Besonderes hier im Vers 1. Er sagt nämlich zu Abraham: Ich bin Gott, der Gewaltige, führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Das ist der Glaube. Egal, was geschieht. Egal, ob ich lange auf etwas warte, was Gott versprochen hat. Entscheidend im Glauben ist, dass ich ein Leben führe in enger Verbindung mit Gott und mich ganz an ihn halte. Und ich kann noch so große Erfolge haben. Vielleicht, weil alle denken, ah, wunderbar. Aber ich kann mich von Gott wegbewegen. Gott sieht uns anders, in einem anderen Verhältnis. Und Psalm 73 ist für mich ein wunderbarer Ausdruck, was Glaube heißt. Da heißt es: Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn mir Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich, du bleibst mir für und für immer. Also der Glaube zeichnet sich aus, egal was mir passiert im Leben, egal wenn ich sterbe und wenn es mir schlecht geht und wenn ich von einer fürchterlichen Krankheit heimgesucht werde, dennoch bleibe ich stets an dir, denn ich weiß, du hältst meine Hand. Das ist Glaube. Und nicht, oh Herr, warum heilst du mich nicht? Du hast den geheilt und den hast du geheilt und mich hast du nicht geheilt. Ich will von dir nichts mehr wissen. Das ist Unglaube. Glaube ist das dennoch. Ich habe von einem Missionar so eine Schnitzerei bekommen. Das ist so ein Holz, einfaches Holz. Und da steht nur dieses Wort, dennoch. Das ist der Ausdruck des Glaubens. Egal was geschieht, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn was meine Beziehung zu Gott ausmacht, ist nicht, dass ich ihm Erfolge vorlege, sondern dass ich ihm treu bleibe, egal was das Leben mit sich bringt. In der Offenbarung finden wir eine Bibelstelle. Ich bringe die immer wieder sehr gern, weil das müssen wir einfach wissen. Das müssen wir kapieren. Da heißt es, in der Zeit des Antichristen, wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen, Christen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Was heißt da Glaube? Glaube heißt, auch wenn die mich mit dem Schwert töten und ich bete und die ganze Gemeinde betet und ich komme trotzdem um, bleibe ich bei dem Dennoch. Dennoch bleibe ich an dir. Denn du hältst mich, auch wenn ich sterbe. Das ist Glaube. Und wir meinen, wir müssen einander immer imponieren mit Erfolgen und wer mehr Erfolg hat, hat mehr Glaube. Nein, mehr Glaube hat, wer Gott in allem treu bleibt. Ob es ihm gut geht oder schlecht. Das meint Glaube. Glaube heißt nämlich nichts anderes als Vertrauen. Und der ist ein wahrer, gläubiger Mensch, der Gott vertraut in jeder erdenklichen Situation. Und immer wieder zu diesem Dennoch zurückkommt. Dennoch bleibe ich stets an dir. Wenn meine Frau gestorben ist, dennoch bleibe ich an dir. Wenn mir ein Kind stirbt, dennoch bleibe ich an dir. Und wenn ich bankrott mache, dennoch bleibe ich an dir. Denn du hältst mich, egal was passiert. Das ist Glaube. Glaube ist nicht das Versprechen, dass es mir immer gut geht im Leben. Sondern Glaube ist die Zusage Gottes und das Festhalten an dem, was er mir gesagt hat. Nun, den Anbruch jetzt nun dieser neuen Zeit Nachdruck zu verleihen, gibt Gott Abraham und Sarai neue Namen. Der Name wird dann zum Programm. Abraham heißt nun Abraham. Deshalb soll es nicht mehr Abraham heißen, sagt Gott, sondern Abraham, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Dieser Name drückt das nun aus, dieser Vater vieler Völker. Und Sarai wird nun zu Sarah. Deine Frau Sarai sollst du von jetzt an Sarah nennen. Ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ich segne sie so, dass sie die Mutter ganzer Völker wird, sogar Könige werden von ihr abstammen. Ich möchte das mal erklären hier. Abraham, da verspricht Gott ihm, dass ganze Völkerschaften von ihm abstammen werden und auch von Sarah. Und das kann man in zwei Dinge unterteilen. das sind mal die leiblichen Kinder des Abrahams. Ismael und dann Isaac und das Volk Israel, was daraus entsteht und so weiter. Das sind die leiblichen Nachkommen des Abrahams. Jetzt gibt es aber noch, und das ist für uns eigentlich viel, viel bedeutungsvoller, sind die geistlichen Kinder. Die geistlichen Kinder, die hier abstammen. Da heißt es im Galaterbrief, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Also wenn wir zu Christus gehören, durch den Glauben an Christus, sind wir angedockt an das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, und wir werden Erben sein von dem, was Gott Abraham versprochen hat. Das zeigt, dass das vollkommene Einlösen des Versprechens, das Gott Abraham gemacht hat, noch bevorsteht. Jeder Christ, jeder, der an Jesus glaubt, der wird am Erbe teilhaben. Und der ist verbunden mit Abraham. Das heißt, wir hier drin, jeder, der hier drin an Jesus glaubt, gehört zur Nachkommenschaft Abrahams. Das ist das, was Gott auch meinte. Also Abraham hat leibliche Nachkommenschaft. Zum Beispiel auch das ganze arabische, die arabischen Völker sind Nachkommenschaft auch Abrahams. Und er hat geistliche Kinder. Aber die geistlichen Kinder sind viel verbreiteter. Da heißt es in der Offenbarung, würdig bist du, Jesus, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern, das sehen wir, aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Das sind all die Nationen, von denen Gott spricht hier, die zur Nachkommenschaft gehören. Allen Stämmen und Völkern freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen, du hast sie zu Mitherrschen gemacht, zu Priestern für unseren Gott, und sie werden einmal auf der Erde regieren. Super. Und das sind wir durch den Glauben an Jesus, werden wir zu den Nachkommen Abrahams und wir werden miterben dessen, was Gott Abraham versprochen hat. Nun beauftragt Gott Abraham, alle Männer mit den Sklaven, die sie irgendwie bekommen haben oder geboren sind oder gekauft wurden, die Vorhaut des Geschlechtsteils abzuschneiden. Das nennt man Beschneidung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Achtung vor diesen Männern, die das in ihrem Alter noch machen mussten oder gemacht haben. Muss doch noch schmerzhaft sein. Aber es soll die Männer an diesen Bund immer wieder erinnern, den Gott in Kraft gesetzt hat. Diese Beschneidung ist ein äußerliches Zeichen, das zeigen soll, was eigentlich im Herz drin ist. Schon im Alten Testament fordert Gott sein Volk zu richtigem Verständnis der Beschneidung auf. Er sagt darum, seid endlich nicht mehr widerspenstig. Am Körper seid ihr beschnitten, aber ihr müsst auch eure Herzen beschneiden. Das steht schon im Alten Testament. Die Herzen müssen beschnitten sein. Es geht um mehr als nur um Äußerlichkeiten im Glauben, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Diese Beschneidung zeigt eigentlich etwas, was an uns geschehen sollte. Und Paulus, der mit den Juden immer ein bisschen, auch mit den Judenchristen, also mit den Juden, die Christen wurden im Clinch lag, weil die verlangten, dass die Christen, die aus dem Heidentum kommen, sich noch beschneiden ließen, immer ein bisschen im Clinch. Und dann hat er hier eine ganz prägnante Äußerung gemacht. Er sagt nämlich den Römern, ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und der es im Innersten seines Wesens ist, und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinn Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Mit anderen Worten, die echte Beschneidung, die kommt von Gott selbst. Die wird bewirkt durch den Heiligen Geist und kein Mensch kann das machen, sondern Gott macht das an einem Menschen. Diese Art der Beschneidung kann heute auch jeder Mensch erleben. Gott erneuert uns als Menschen. Und das sagt Paulus hier, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist die Beschneidung, die Gott an jedem Menschen vollzieht, der sein Leben Jesus anvertraut. Er schafft neues Leben. Das ist die Beschneidung des Herzens, die Änderung der Gesinnung, die ich nicht aus eigener Kraft schaffe, sondern nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und da sprechen wir von Wiedergeburt. Von einer geistlichen Wiedergeburt, von der Erneuerung des alten Menschen. Das ist das, was Gott tut. Das ist die wahre Beschneidung. Und durch diese Beschneidung hat jeder Mensch Zugang zu dem, was Gott Abraham versprochen hat. Er ist Miterbe. So sagt auch Paulus den Korinthern, so bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die euch Gott anbietet. Das ist unsere Aufgabe. Diese Versöhnung anzunehmen, hast du das schon getan? Hast du schon diese Versöhnung angenommen, die Gott schenken will? Hast du schon dein Leben Jesus anvertraut, ihm gesagt, du bist mein Herr, du bist für meine Schuld gestorben, du bist der lebendige Gott? Hast du schon erlebt, die Beschneidung des Herzens, dass Gott etwas Neues in dich hineinlegt? Und nun noch ein letztes. Abraham kann sich das nun anbrechende Erfüllung dieses Versprechens Gottes gar nicht so richtig vorstellen. Er warf sich vor Gott nieder und er lachte in sich hinein. Kann man sich das mal vorstellen? Gott sagt ihm etwas, ganz ernsthaft. Und Abraham fällt nieder und lacht in sich hinein. Er macht ganz, ganz banale Überlegungen. Ja, ich bin jetzt dann mit 100 Jahren, soll ich noch ein Kind kriegen? Und meine Sarah ist 90. Und er lacht. Man kreidet das ja immer der Sarah, dass sie gelacht hat. Sie hat im Zelt auch gelacht dann später. Aber Abraham hat auch gelacht. Das ist kein Deut besser als Sarah. Dem ist der gleiche Gedanken durch den Kopf wie der Sarah. Er hat gelacht und dann sagt er, komm, macht er noch, wie wir so das gern machen, oder? Wir sind ja gute Mitarbeiter. Und dann geben wir Gott noch einen guten Vorschlag und sagen, hey, Gott, komm, vielleicht ist das schon eine gute Idee, aber ich habe noch eine andere, komm, mach's mit dem Ismael. Ich habe jetzt einen Sohn und lass doch das geschehen mit ihm. Gott sagt, nein, nein. So geht das nicht, sondern von Sarah wirst du einen Sohn bekommen. Denn es muss klar ersichtlich sein, dass der versprochene Nachkomme dadurch wächst, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Dass jeder sehen muss, jawohl, dieser Isaak, das ist ein besonderer Mann. Der ist unter ganz besonderen Umständen in die Welt gekommen, genauso wie Jesus unter ganz besonderen Umständen auf die Welt gekommen ist. Und viele, viele Vorfahren von Jesus, die in der Linie von Jesus sind, viele, viele Vorfahren sind durch ganz eigenartige und besondere Umstände zur Welt gekommen. Dass Gott immer wieder gezeigt hat, da halte ich die Hand drüber. Und Isaak bedeutet, er lacht. Und jeder, der der diesen Namen hörte, musste daran denken, der lacht, das war etwas komisch bei dem bei der Geburt. Das war etwas Unübliches. Da musste man lachen, weil es außerordentlich war. Der Abraham war ja so alt und die Sarai war auch so alt. Das ist ja wirklich lustig. Und trotzdem ist er auf die Welt gekommen. Da muss Gott gehandelt haben. Und Gott handelt oft so, auch mit uns, dass er uns manchmal warten lässt. Wir hätten schon gerne lange die Lösung. Aber wenn er sie uns sofort gibt, dann sagen wir, ich habe es immer gewusst. Ich habe es immer gewusst. Ich bin einfach gut. Und bei Gott habe ich einen besonderen Stein im Brett und ich habe ihn im Sack. Er macht immer gleich alles, was ich will. Und manchmal lässt uns Gott aber warten. Und er kommt nicht zu spät, aber er kommt plötzlich. Und dass wir dann merken, jetzt hat Gott gehandelt. Und es ist wirklich Gottes Hand. Und dann sagen wir nicht mehr, ich habe es ja gewusst, ich bin ja ein guter Gläubiger, sondern sagen wir, danke Herr. Wunderbar, wie du handelst. Und zu was du fähig bist, ich habe nicht mehr daran geglaubt. Aber du bist treu. Genauso wie Abraham nicht mehr so diese Hoffnung hatte für einen Nachkommen. Und Abraham beugt sich nun dem, was Gott vorhat. Er sträubt sich nicht, er sagt nicht, nein Gott, ich mache das nicht mehr mit, jetzt bin ich 24 Jahre unterwegs mit dir und das reicht mir jetzt, ich habe den Ismael, mach's mit ihm, fertig, Schluss, ich melde mich ab. Nein, am selben Tag lässt er alle Männer beschneiden, inklusive sich selbst. Er handelt sofort. Er beugt sich dem, was Gott sagt, auch wenn er es anders lösen würde. Das ist auch die Reaktion eines gläubigen Menschen. Auf die Impulse zu reagieren. Auf Gottes Sprechen und Reden zu reagieren und nicht, wenn Gott spricht, noch 150 Mal alles nach hinten und vorne zu überlegen. Ich habe da ein schönes Bild. Ist mir heute in den Sinn gekommen, als ich hergefahren bin und darüber, ein bisschen darüber nachgedacht habe, über diese Reaktion von Abraham. Sind eine von unseren beiden Töchtern, als sie ganz klein waren, ich sage jetzt nicht, welche, wer unsere Töchter kennt, weiß vermutlich, um welche es sich handeln muss. Da sind wir im Gottesdienst und sprechen mit Leuten und dann plötzlich steht da eines meiner Mädchen neben mir und sagt, Papa, ich muss aufs Klo. Und währenddem sie das sagt, gehen schon die Hosen runter. Und ich dachte, nein, kannst du nicht hier machen, komm, gehen wir weg. Aber was hat sie gemacht? Sie hat etwas ganz Einfaches gemacht. Sie ist einfach ihrem ganz natürlichen Impuls sofort gefolgt. Also wenn ich aufs Klo muss, müssen die Hosen runter, egal wo, aber sie müssen runter. Und ich denke, so muss das manchmal, das müssen wir wieder lernen im Glauben, die Hosen runter zu tun, wenn wir den Impuls von Gott haben und nicht dann noch sagen, oh Herr, meinst du das wirklich so? Und ja, ich überleg's mir noch mal eine Woche und dann kannst du noch mir nochmals ansprechen. Bitte sehr, wer sind wir denn? Sind wir oft nicht schon so verklärt und so abgeklärt als Gläubige, dass wir alles, was wir tun, nochmal 10-mal hinterfragen? So lange, dass wir es schlussendlich nicht tun, anstatt das Einfache sofort zu erledigen. Aber er hat nicht gesagt, Herr, lass mir jetzt noch einen Monat Zeit, dass ich mir überlege, ob ich die beschneide oder nicht. Und ich muss sie ja noch vorbereiten, muss denen noch das und jenes sagen und erklären und so. Am selben Tag. Selben Tag. Der Glaube und der Glaubende reagiert auf Gottes Sprechen. Es könnte eine Herausforderung sein für uns, heute Morgen Gott zu sagen, Herr, ich will wieder neu bereit sein, auf dein Sprechen, auf deine Impulse zu reagieren. Und nicht alles zu hinterfragen, was schief gehen könnte. Es kann manchmal viel schief gehen, aber in der Regel geht das nicht schief. Beharrlich vertrauen. Achten wir darauf und lernen wir das von Abraham. Das heißt ja Abraham. Lernen wir, dass Glaube wesentlich damit zu tun hat, dass wir beharrlich sind. Dass Glaube damit zu tun hat, dass ich Gott treu bleibe und mit ihm in Verbindung bleibe, ob das, was ich mir erhoffe, eintrifft oder nicht. Und dass ich weiß, dass Gott sein Versprechen wird erfüllen, und wenn er es erfüllt, dann wird es plötzlich kommen. Genauso, wenn Jesus kommen wird, dann wird das plötzlich geschehen. Wir werden überrascht sein. Geben wir Acht darauf, dass wir den Glaubensmut nicht aufgeben. So sagt, heißt es im Hebräerbrief, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. So wollen wir treu bleiben. Wollen wir uns nicht schämen, wenn unser Glaubensleben nicht sichtbare Erfolge nachweisen kann? Wollen uns darüber nicht grämen, sondern wollen lernen zu sagen, und dennoch bleibe ich an dir. Denn du hältst mich. Ob die anderen denken, ich sei ein Versager oder nicht, ich bleibe bei dir. Und ich bin nicht bereit, einen Trick anzuwenden, um zu beweisen, dass ich doch noch besser bin, als andere denken. Mir genügt es, bei dir zu sein. Und so hören wir nun auch ein Lied, das, wo wir vielleicht innerlich Gott das zusagen können, wenn wir dem zuhören. Jesus, du allein bist genug. Bist du wirklich genug? Und wäre schön, wenn ihr innerlich mit diesem Lied mitgeht und innerlich diesem Lied beim Zuhören zustimmt, sagt, ja, Jesus, du bist mir genug. Wenn ich nur dich habe, so fehlt mir eigentlich nichts mehr. Ich brauche nicht deinen Erfolg, um zu beweisen, dass ich gut bin. Du bist genug für mich. Ich bete noch. Ja, Vater, für uns ist das oft gar nicht so einfach, und du weißt das. Wir haben einen anderen Zeithorizont. Bei uns muss vieles schneller gehen. Und diese 24 Jahre, die Abraham warten musste, die sind enorm lang. Die waren auch für Abraham lang und die sind auch für uns lang. Aber wir wollen das eine lernen. Egal, was auf uns zukommt, dir treu zu bleiben. Zu wissen, dass du uns hältst, dass du uns nicht loslässt, dass du genügst und dass wir nicht krampfhaft Erfolge produzieren müssen, die wirst du schenken, wenn es Zeit ist. Und du wirst handeln. Und wenn du handelst, wirst du plötzlich und überraschend handeln. Wir freuen uns immer, wenn wir das wieder sehen, wie du eingreifst und wie du Menschen veränderst. Und wir freuen uns vor allem auch auf diesen Tag, wo du plötzlich, Herr Jesus, erscheinen wirst in deiner Herrlichkeit und Macht. Und da werden nicht nur wir staunen, die darauf warten, sondern die ganze Welt wird staunen, weil sie überrascht sein wird, was da geschieht. Wir beten dich an, rühmen deinen Namen und wollen dir vertrauen.